Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung aus dem Römerbrief Kapitel 6, die Verse 4 bis 8 und bitte die Gemeinde zur Lesung aufzustehen. Überschrieben ist der Textabschnitt mit Christus gestorben und mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Amen.
Liebe Anna, liebe Gemeinde, heute ist ein besonderer Tag. Und bei der Vorbereitung kam es mir vor, das ist ein bisschen ein Kunststück, diese beiden großartigen Festtage zu verbinden. Wie macht man das? Wovon rede ich? Taufe und erster Advent, wie geht das zusammen? Ich werde versuchen, euch das Rätsel zu lösen und die Verbindung herzustellen. Da ist nämlich eine. Wir haben gerade schon gehört, erster Advent, da fängt das neue Kirchenjahr an. Es geht ganz von vorne los. Adventszeit ist die Zeit, wo man sich auf die Ankunft Jesu Christi, des Sohnes Gottes, in der Welt vorbereitet und sich freudig vorbereitet. Wie auf die Ankunft eines lange ersehnten Gastes. Gespannte Vorbereitung. Und ich mag ja dieses Weihnachtslied, dieses Adventslied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und da ist es auch egal, dass unsere Tür zu Hause zur Seite aufgeht und nicht nach oben. Hauptsache Tür auf. Hereinspaziert mit dem lang ersehnten Gast. Im neudeutschen Sprachgebrauch nennt man sowas Willkommenskultur. Wie empfangen wir denn die Gäste? Wie bereiten wir uns vor? Was macht das mit uns, wenn Leute kommen, die wir gerne empfangen? Da bereiten wir uns doch vor. Es geht darum, wirklich Gott selbst, den Herrn der Welt, willkommen zu heißen. Der kommt tatsächlich ganz im Ernst zu uns. Zu dir, Hanna, zu dir, Sinet, zu dir, Detlef, und setzen Sie Ihren Namen ein. Er kommt zu dir, er kommt zu Ihnen. Man freut sich ganz enorm, wenn dieser Gast kommt. Und natürlich macht man die Tür ganz weit auf, damit der Freund, die Freundin das Haus betreten kann. Nicht nur so ein klitzekleines bisschen mit zwei Sicherheitsketten, mal gucken, wer da wirklich vor der Tür steht. Nein, wenn mein Freund kommt, weiß ich das, dann geht die Tür richtig auf. Komm rein, wie schön, dass du endlich da bist. Kein Grund, misstrauisch zu sein. Man weiß ja, wer da kommt. Macht hoch die Tür, die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Darum geht's. So gesehen ist da wirklich eine Parallele zu der Taufe, die wir heute feiern mit dir, Hanna. Im Advent feiern wir die Ankunft Gottes, des Herrn der Welt in unserer Welt. Und in der Taufe feiern wir die Ankunft Gottes, des Herrn der Welt, im Leben eines einzelnen Menschen, nämlich in dem Fall von Hannah Nering. Und das ist ein Grund zum Feiern. Gott ist angekommen im Leben von Hannah, das ist stark. Da kann man schon mal es richtig krachen lassen beim Feiern. Schauen wir doch nochmal in den Psalm 24 rein. Der Michael wird es jetzt einblenden, genau. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Dieser Psalm atmet Freude, Vorfreude, der atmet auch Ehrfurcht und Respekt. Macht die Tore weit, damit geht's los, das ist der erste Punkt. Dieser Psalm erinnert daran, dass Jesus, der Herr, nicht nur zu den Menschen kommt, sondern vielmehr noch die Menschen freuen sich wirklich, als er kommt. Dazu gibt es Vorhersagen aus dem Alten Testament. Mit den Worten aus Zacharia 9, Vers 9 werden die Leute erinnert an die Art und Weise, wie Jesus als der Retter kommt. Juble laut, Tochter Zion. Das ist der andere Begriff für das Volk Israel. Jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil. Und jetzt kommt's. Demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Okay, als unbedarfter Zuhörer kommt man an der Stelle ins Schleudern ein bisschen. Moment mal, was passiert da? Ja, Jesus kam damals tatsächlich kurz vor Karfreitag und Ostern auf einem Esel nach Jerusalem reingeritten. Und die Leute haben sich auch gefreut. Sie haben ihn mit königlichen Halleluja-Rufen willkommen geheißen. Allerdings muss man wissen, wenn man auf einem Esel reitet, sieht das nicht wirklich cool aus. Das ist nicht königlich, oder? So ein Zotteltier, das ist das Auto der kleinen Leute. Wenn man sonst nichts hat, zu einem Esel reicht es vielleicht noch. Sieht das würdevoll aus? Nein. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht in seiner gepanzerten Superkarosse daherkommt, sondern sagen wir mal mit einem VW Polo? No way. Gar nicht. Warum nicht? Das ist nicht würdevoll, nicht herrschaftlich. Jeder König, der auch ein klitzekleines bisschen was auf sich hält, kommt natürlich mit einem ordentlichen Schlachtross daher. Also wenn schon, denn schon. Es reicht bei einer öffentlichen Parade. Wenigstens so. Das ist die goldene Version, auch königlich, ja? So muss das aussehen, aber nicht das Ding mit dem Esel. Aber Jesus kommt nicht auf dem Schlachtross, er kommt mit dem Esel. Damit zeigt er ganz eindeutig, ich bin kein Feldherr, ich bin kein Superpolitiker, ich bin keiner von den Königen, die ihr sonst überall kennt, die nur das Ansammeln von noch mehr Geld, Reichtum, Macht und sonst was im Sinn haben. Nein, ich bin einer von euch, ich bin einer vom Volk, ich stehe auf eurer Seite, ich gehöre zu euch. Das ist sein königliches Attribut, dieser Esel. Nummer zwei, damit der König der Ehre einziehe. Was passiert denn da, wenn der König der Ehre einzieht? Die wichtigen Stichworte sind hier König und einziehen. Ja, der König der Welt zieht wirklich bei dir ein. Da kommt nicht irgendein B-Promi zu Besuch oder irgendein echter Promi und es ist erst recht nicht, naja, irgendjemand, der so richtig Rang und Namen hat, wo man denkt, den muss man mal gesehen haben. König der Ehre ist wirklich ein Ehrentitel, der von Respekt und Anerkennung redet und wirklich von königlicher Autorität. Ein echter König hat nämlich wirklich was zu sagen. Und dieser König kommt nicht nur an einem Nachmittag in deiner Stadt zu Besuch. Stellt euch mal, der König von England kommt zu Besuch nach Berlin. Na ja, gut, denkst du, Berlin ist groß, der wird wohl da im Schloss Charlottenburg vorbeikommen. Nee, am Nachmittag steht er bei dir vor der Tür und klingelt bei dir. Darum geht's. Der König der Welt kommt zu dir. Er möchte gerne bei dir zu Gast sein. Und auf deinem Sofa mit dir eine Tasse Kaffee trinken und dein Gast sein, weil er dich mag. Darum geht's. Der König der Welt kommt zu dir. Du hast dein Leben Jesus anvertraut, diesem König der Welt, der dein König geworden ist. Und deshalb auch das Dritte, er ist der Herr, stark und mächtig. Auch davon redet dieser Psalm 24. Es kommt in der Taufe zum Ausdruck, dass der Herr stark und mächtig ist. So wie wir das gerade in Römer 6 gehört haben. Die Kraft Gottes wurde in der Auferweckung Jesu aus dem Tod wirklich ultimativ sichtbar. Der Tod hatte eben nicht das letzte Wort. Es war nicht alles aus. Dieselbe Kraft, mit der Gott Jesus aus dem Tod rausgeholt hat, damals am Ostermorgen, dieselbe Kraft kommt auch in unser Leben hinein. Nochmal Römer 6, Vers 4. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Denn wer gestorben ist, der ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Hanna, ich habe dir das erklärt, wie das mit der Taufe ist, mit dem Wassergrab, ne? Du erinnerst dich. Bei uns werden ja die Leute komplett untergetaucht. Das ist so eine Art Beerdigung. Das nasse Grab, ja. Gestern, als ich hier das Wasser eingelassen habe, standen da ganz viele Kinder rum, die haben alle gefragt, was macht ihr denn da? Ja, ich sage, da werden Leute getauft, die werden untergetaucht. Boah. Ich sage, und wie lange kannst du Luft anhalten? Was ist denn, wenn du zu lange unten bist? Geht nicht. Das ist ein Wassergrab. Aber da bleibt man ja nicht drin. Man wird wieder aus der Taufe rausgehoben und damit wird gezeigt, mit Christus auferstanden zu neuem Leben. Das ist der Punkt. Nummer 4. Er ist der Herr, mächtig im Streit. Da seid ihr vielleicht gerade beim Lesen drüber gestolpert, wie jetzt Streit auf einmal. Es soll ja Leute geben, die jeden Streit geradezu magisch anziehen, so richtige Streithammel eben. Die meine ich jetzt gerade gar nicht. Mit solchen Leuten will man ja auch nichts zu tun haben. Trotzdem steht hier ganz eindeutig im Text, er ist der Herr, mächtig im Streit. Also bitte, worum geht's? Die erste Beobachtung ist schon mal, Moment mal, wenn der Herr selbst offensichtlich mächtig im Streit ist, kommt es doch wohl vor, dass er in Streit verwickelt wird, okay? Das zeigt uns nochmal neu, dass wir in unserem Leben hier auf Erden eben noch nicht im Paradies der Ewigkeit sind, wo es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei gibt, wo alles Eitel, Freude und Sonnenschein ist. Nein, so ist es eben nicht. Auf dieser Seite der Ewigkeit kann es uns passieren, dass wir in Streit geraten. Das ist leider die Wahrheit. Wenn der Herr aber mächtig im Streit ist, so bedeutet das zuerst schon mal, dass er dem offensichtlich nicht aus dem Weg geht. Zumindest nicht immer und nicht um jeden Preis. Er stellt sich der Auseinandersetzung und er begibt sich da auch hinein. Der Streit, die Differenz, die Auseinandersetzung wird also auf die eine oder andere Weise ausgetragen. Ihr Lieben, das ist eine wichtige Grunderkenntnis. Man darf eine Auseinandersetzung führen. Man darf sich auch mal streiten. Tief durchatmen. Wir wissen alle, dass es ganz verschiedene Arten von Auseinandersetzungen gibt, ja? Manchmal löst sich die Auseinandersetzung buchstäblich in Wohlgefallen auf, weil man nämlich ein Missverständnis hatte und dann kommt man neu zusammen und alles ist gut. Manchmal schließt man einen Kompromiss, damit man miteinander bleiben kann. Manchmal bleiben die Unterschiede bestehen, aber man hat gelernt, den anderen zu verstehen, auch wenn man nicht die Meinung des anderen übernehmen konnte. Und so kann man dann mit den bewusst gewordenen Unterschieden leben. Mich erinnert das an Hebräer 12, 14. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Dieses Jagt dem Frieden nach bedeutet doch, dass der Frieden sich nicht unbedingt von alleine einstellt, sondern dass man sich darum bemühen muss manchmal. Ja, das stimmt. Oder auch die Worte aus den Seligpreisungen, Matthäus 5, 9. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Manchmal muss Frieden auch gestiftet werden. Was für eine Art Streit haben wir hier also in Psalm 24? Noch ganz kurz. Es kann ein Kampf gegen äußere Feinde sein, so war das damals einfach. Der Ausdruck könnte also auf eine militärische Auseinandersetzung hindeuten, in der Gott als derjenige dargestellt wird, der sein Volk Israel verteidigt, der sie raushaut, der ihnen zur Seite steht. Und in der biblischen Geschichte wird oft betont, dass Gott den Israeliten in ihren Kämpfen beigestanden ist. Es kann auch andere Variante ein geistlicher Kampf sein. Ich glaube, es geht noch mal ins Weiter, Michael. Ein geistlicher Kampf sein, ein Streit wird beschrieben, den Christen gegen das Böse führen oder gegen den Bösen. In diesem Sinne ist Gott der mächtige Beschützer, der uns Kraft gibt, um uns diesen Auseinandersetzungen zu stellen, um gegen das Unrecht in der Welt anzutreten. Und es kann auch ein Kampf sein um die Gerechtigkeit Gottes. Dieser Aspekt des Streits könnte sich auf die Durchsetzung von Gerechtigkeit Gottes beziehen. Gott ist nicht nur ein Kämpfer, sondern auch ein gerechter Richter, der für sein Recht eintritt und der gegen das Unrecht antritt und der uns instand setzt, das auch zu tun. Ihr seht schon, so blöd das auch manchmal ist, es gibt eine Menge Möglichkeiten, mit anderen Menschen in Streit zu geraten. Über all dem steht, er ist der Herr, mächtig im Streit. Und das bedeutet nichts weniger, als dass der Herr in jedem Fall schlussendlich den Sieg davontragen wird. Egal wie man es dreht und wendet. Auf der Seite Jesu bist du immer auf der Seite des Siegers. Auch wenn das vielleicht zwischendurch nicht danach aussieht. Aber er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und das feiern wir nicht zuletzt auch in der Taufe. Wie war das nochmal, wenn man aus der Taufe wieder rausgehoben wird, auferweckt zu einem neuen Leben? Mit der Kraft Gottes in deinem Leben? Dafür beten wir nachher. Dass du unter dem Segen Gottes stehst, dass der Heilige Geist Gottes dich erfüllt mit Freude, Friede, Zuversicht, Hoffnung und noch vielen anderen Dingen mehr, die du dir wünschen magst. Amen.